Im April ist euer Buch Solidarisch gegen Klassismus, Organisieren, Intervenieren, Umverteilen erschienen. Eingangs erst einmal die Frage, was genau versteht ihr unter Klassismus und welche Begriffsdefinition liegt auch eurem Buch zugrunde?
Ja, Klassismus bezeichnet eigentlich analog zu Sexismus und Rassismus die Unterdrückung, die Diskriminierung aufgrund der Klassenzugehörigkeit oder auch Klassenherkunft. Also das heißt, dass von Klassismus Betroffene von materiellen Ressourcen, von politischer Partizipation ausgeschlossen sind. Sie werden abgewertet und ausgegrenzt. Also Beispiele wären zum Beispiel von Klassismus betroffene Menschen sind Wohnungslose, Menschen mit geringem Einkommen und Vermögen, erwerbslose Menschen, aber auch zum Beispiel Arbeiter, Kinder im Bildungssystem. Und das passiert also strukturell und hat also ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben von Menschen, also auf die Lebenserwartung, auf den Zugang zum Gesundheitssystem, Bildungsabschlüsse. Und Klassismus kann man aber auch als eine Ideologie verstehen, die Klassengesellschaft rechtfertigt, legitimiert. Also zum Beispiel, wenn von der sozialen Hängematte gesprochen wird, von faulen Arbeitslosen oder Zuwanderungen in den Sozialstaat, also dann dient dieser Klassismus auch dazu, neoliberale Politik zu legitimieren, Sozialabbau und so weiter.
Nun gibt es ja seitens linker Kritikerinnen und Kritiker immer wieder Kritik an dem Begriff Klassismus. Häufig heißt es dann so ähnlich wie, ja, der Begriff sei überflüssig und verstelle vielleicht auch den Blick auf das Wesentliche, nämlich den Klassenkampf. Wieso ist eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach der Begriff Klassismus trotzdem hilfreich?
Ja, also ich denke, schließt sich keineswegs aus. Es gibt, wie wir kennen, die Kritik, dass gesagt wird, der Klassismusbegriff blende die ökonomischen Verhältnisse und die notwendigen Forderungen nach Umverteilung aus, machen wir aber überhaupt nicht. Natürlich ist unser Ziel, genau diese Klassengesellschaft anzugreifen und auch für Umverteilung einzutreten, aber der Klassismusbegriff wirft eben auch einen Blick auf andere Faktoren als nur unter Anführungszeichen die ökonomischen Verhältnisse, also auch soziales, kulturelles, Kapital und das ja auch eine große Rolle spielt. Also welche Kontakte und Netzwerke habe ich? Ist meine Sprache anerkannt oder wird abgewertet? Und wie unterscheidet sich Klassismus auch mit anderen Diskriminierungsformen, also zum Beispiel Rassismus, Sexismus oder Behindertenfeindlichkeit? Und was ich auch schon erwähnt habe, Ideologie, also Klassismus als Ideologie zu begreifen, denke ich, ist da auch ein ganz wichtiges Werkzeug, um überhaupt zu verstehen, wie so eine kapitalistische, neoliberale Klassengesellschaft auch funktioniert und wie sie legitimiert wird.
Das Buch ist ja auch eine Analyse und Anleitung für konkrete antiklassistische Praxis. Was war euch besonders wichtig, in dem Buch aufzuzeigen?
Ja, uns war besonders wichtig, dass von Klassismus Betroffene zu Wort kommen, dass wir Initiativen vorstellen, die schon lange politisch aktiv sind gegen Klassengesellschaft und Klassismus, also die zum Beispiel Hilfestellungen für Erwerbslose, die aufs Amt müssen, die Umverteilung praktizieren in ihrem politischen Aktivismus oder beim Zusammenwohnen und Zusammenarbeiten und da auch vielfältige Perspektiven reinzubringen, also sich eben auch Überschneidungen anzuschauen, zum Beispiel von Klassismus oder Rassismus. Also wir wollten konkret in die Praxis schauen. Es gibt auch einige wenige theoretische Texte, aber der Blick in die Praxis war uns ganz besonders wichtig.
Dein eigener Beitrag in dem Buch Solidarisch gegen Klassismus, Organisieren, Intervenieren, Umverteilen trägt ja den Titel Medial ausgegrenzt, warum Klassismus ein Thema für den Journalismus werden muss. Mir fällt immer wieder auf, dass man in deutschen Medien häufig von sogenannten Aufsteigergeschichten liest, also beispielsweise ArbeiterInnenkinder, die erfolgreich in ihrem Beruf starten. Inwiefern bedienen denn deiner Meinung nach vor allem auch deutsche Medien so ein neoliberales Narrativ?
Das ist durchaus immer wieder zu finden. Solche Aufstiegsgeschichten sind sehr beliebt, besonders wenn es zum Beispiel dann auch geflüchtete Menschen sind, wo man eine Geschichte erzählen kann, sind praktisch mit nichts angekommen und sind jetzt erfolgreiche Unternehmerinnen. Und dabei werden eben oft strukturelle Hürden ausgeblendet oder auch, warum solche Menschen nicht die Durchlässigkeit beweisen, sondern eher die Ausnahmen von der Regel sind, beziehungsweise es wird eben auch kein Blick auf Unterstützungsstrukturen geworfen. Das ist auf jeden Fall ein beliebtes Motiv, das immer wieder zu finden ist, ja.
Ich habe selber vor einigen Tagen in einer Lokalzeitung hier etwas gelesen, was, finde ich, dazu ganz passend ist, beziehungsweise vielleicht nicht dazu, aber was ich auf jeden Fall passend finde, wenn wir über Klassismus in Medien sprechen. Und zwar hieß es da, Zitat, Prüfung in der Pandemie. Sie geben gerade alles. 5 junge Leute, die auf der Zielgeraden zum Schulabschluss sind. Was es bedeutet, im wichtigsten Jahr des Lebens auf sich selbst gestellt zu sein, haben sie uns erzählt. Wie sieht denn deiner Meinung nach so eine klassische Berichterstattung, vielleicht eben auch an das Beispiel anknüpfend, aus, die eben einen Klassismus in öffentlichen Medien bedient?
Ja, in der Pandemie ist mir ganz stark aufgefallen, wie stark die Mittelschichtsperspektive im Journalismus vorherrscht. Also wenn wir bei jungen Leuten sind, wenn über die Hürden, Herausforderungen, speziell für junge Menschen jetzt gesprochen wird, wird zum Beispiel automatisch davon ausgegangen, dass alle bis 18 in die Schule gehen. Und Menschen, die eine Lehre, eine Berufsausbildung machen, kommen da nicht vor. Und das passiert sehr oft, dass es gibt einerseits wirklich derb klassistische Berichterstattung, wo auch sehr problematische Wörter verwendet werden auf dem Boulevard, aber es passiert auch sehr viel subtiler. Gerade auch in Qualitätsmedien, wo auch es immer diese Perspektive des Fremden ist, zum Beispiel JournalistInnen fahren in ein sogenanntes Problemviertel und schauen sich dort an, wie diese Menschen leben. Und es ist ganz klar, wer da von außen kommt, oder dass auch in der Armutsberichterstattung einfach strukturelle Faktoren ausgeblendet werden, dass die Betroffenen nicht als ExpertInnen ihrer eigenen Lage gesehen werden, sondern dass man gerne emotionale Geschichten ausstellt. Und da gibt es meiner Meinung nach ganz wenig Bewusstsein dafür im Journalismus, wo sich in Sachen Sexismus und Rassismus, obwohl noch immer vieles im Argen liegt, doch einiges getan hat. Aber in Sachen Klassismus, denke ich, besteht noch viel Nachholbedarf und braucht es, denke ich, noch eine breite Diskussion in den Medien.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Zusammensetzung von Redaktionen zu sprechen kommen. Ich arbeite ja auch in einem freien Radiosender, und wenn ich mich so in der tagesaktuellen Redaktion umblicke, habe ich auch häufig das Gefühl, dass unsere Redaktion gar nicht so besonders divers aufgestellt ist. Was ist deine Meinung dazu? Inwiefern spielen denn auch die Zusammensetzungen von Redaktionen für klassistische Berichterstattung eine Rolle?
Ja, ich denke, die Zusammensetzung der Redaktionen ist ganz relevant. Es gibt zwar nicht so gute Daten, wer im Journalismus arbeitet, auch weil es eine hohe Fluktuation im Berufsfeld gibt, aber man sieht ganz klar in Deutschland zum Beispiel, dass es eine sehr hohe Akademisierungsrate gibt im Journalismus und dass gerade in den Journalistenschulen, die ja zum Teil sehr elitär sind und wo die Absolventinnen dann bei sehr renommierten Medien arbeiten, dass es dort ein sehr elitäres Umfeld ist und Arbeiterinnenkinder praktisch gar nicht vorkommen. Und das übt natürlich auch einen Einfluss aus darauf, wie die Berichterstattung dann ausschaut. Und das merkt man gerade im Feuilleton zum Beispiel von Qualitätsmedien. Einfach welche Themen, welche Perspektiven da vorkommen, macht es natürlich einen Unterschied. Und genau, in Österreich sieht man es auch, dass die Akademisierung steigt, was dann Medienwissenschaftlerinnen sagen, was einerseits positiv ist, aber andererseits eben Perspektiven einfach ausgeblendet bleiben. Und zusätzlich gibt es ja noch einen extremen Spardruck, Sparzwang in den Medien. Das heißt, es gibt immer mehr Arbeit, die immer weniger Personen erledigen müssen, viele Freie, die schlecht bezahlt werden. Und da ist natürlich schon der Berufseinstieg eine enorme Hürde. Also wer kann es sich leisten, jahrelang für ganz wenig Geld zu arbeiten? Das kann man meistens nur, wenn man auf ein Erbe, auf familiäre oder partnerschaftliche Unterstützung zurückgreifen kann. Das heißt, das schließt dann schon von Anfang an sehr viele Personen aus, die wichtige Perspektiven in den Beruf mitbringen würden.
Ja, und wenn dann von Klassismus Betroffene auch ja in Redaktionen arbeiten, dann begegnen sie ja doch auch häufig strukturellen Ausschlussmechanismen. Welchen strukturellen Ausschlussmechanismen begegnen die Menschen, die in solchen redaktionellen Bereichen arbeiten, unter anderem?
Ja, also grundsätzlich sieht man, dass auch wenn Arbeiterinnen, Kinder oder Menschen aus der Armutsklasse zum Beispiel einen Hochschulabschluss erreichen, dass sie trotzdem dann nach einer gewissen Zeit in weniger verdienen als andere, die aus AkademikerInnenfamilien kommen, einfach weil da noch ganz viele andere Sachen eine Rolle spielen, nicht nur die Bildungsabschlüsse, sondern eben auch die Netzwerke, die man dann schon von Kindesbeinen an hat, durch die Eltern zum Beispiel. Und da gibt es eben auch so eine Studie zu deutschen JournalistInnen-Schulen, wo dann zum Beispiel auch beim Aufnahmegespräch danach gefragt wird, welche Telefonnummern man im Handy eingespeichert hat. Und das ist so ein ganz typisches Kapital, das man eben nur hat, wenn man auch aus einem bestimmten Umfeld kommt. Das heißt, ja, der Bildungsabschluss reicht nicht. Diese Netzwerke, also diese informellen Netzwerke sind dann ganz bedeutend und das sind dann eben auch strukturelle Hürden, würde ich sagen.
Wie können es denn deiner Meinung nach Redaktionen schaffen, diverser zu werden, eben auch gerade ohne zu labeln, vielleicht auch in der freieren Medienlandschaft?
Ja, ich denke, es ist schon mal ein Anfang, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, gerade auch bei freien Medien, welche Stimmen man sich reinholt, dass da schon auch so die Automatismen gibt, dass man nur Akademikerinnen, Leute in einer hohen Position zu Themen befragt, wo man andere Leute dann automatisch ausschließt oder auch bei der Mitarbeit, dass eigentlich man manchmal Voraussetzungen einzieht, die eigentlich gar nicht notwendig wären, um da mitzuarbeiten. Und sobald man andere Leute hineinholt, dann ist es ja auch oft so ein Selbstläufer, dass die eben wieder andere Leute mitbringen, neue Expertise und dass man so, das denke ich, schrittweise auch verändern kann. Es gibt auch von Michael Hartmann zum Beispiel, dem englischen Forscher, die Idee, dass man bei Medien auch eine Arbeiterinnen-Kinderquote einführen könnte. Die Ausgestaltung in der Praxis ist dann wahrscheinlich die Frage, wie man das machen würde, aber es ist auf jeden Fall eine Idee und ich denke, ja, wie gesagt, der Anfang, sich überhaupt mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, war schon mal wichtig.
Ich würde dir gerne noch abschließend die Frage stellen, wie eine diskriminierungsfreie und eben auch respektvolle Berichterstattung aussehen sollte, aussehen könnte.
Also ein Faktor ist bestimmt die Sprache. Also sich anzuschauen, welche Begriffe ganz klar diskriminierend, verletzend sind, auch eine nationalsozialistische Geschichte haben, also wie asozial, Unterschicht und so weiter, was man immer noch liest, oder dass Menschen in der sozialen Hängematte liegen und so weiter, also dass man solche Begriffe ganz klar vermeidet, dass man Betroffene zum Beispiel jetzt in der Armutsberichterstattung eben als Expertinnen ihrer eigenen Lebenssituation sieht, dass man auch sie dazu befragt, was verändert werden müsste, dass man sich da immer auch die strukturelle Ebene anschaut, das heißt nicht so Einzelkämpferinnen Geschichten erzählt, sondern immer auch schaut, was das gesellschaftlich bedeutet. Dann ist natürlich auch auf der Bildebene ganz wichtig, sich das anzuschauen, hier nicht mit stereotypen Bildern zu arbeiten, die man dann ganz oft sieht. Menschen, also es ist natürlich immer auch schwierig, ob Menschen ihr Gesicht zeigen wollen oder nicht, aber dann zum Beispiel einen verlassenen Spielplatz oder eine Plattenbausiedlung und ein trostloses Bild, Menschen von hinten, man sieht das Gesicht nicht. Ja, dass man sich das anschaut und man da auch anders bebildern kann, das wären ein paar so ganz wichtige Faktoren. Und ja, allgemein auch immer schaut, welche Perspektiven man sich in einen Bericht hineinholt und nicht immer nur auf die üblichen Expertinnen zurückgreift. Das wären mal ein paar Faktoren, die mir da einfallen.